Ja, wie Kurt schon erwähnt hat, haben wir letztes Mal aus dem Kohelet 3 die ersten paar Verse miteinander angeschaut, bis und mit nämlich, glaube ich, Vers 16. Und wir wollen heute uns die letzten 6 Verse anschauen aus diesem Kapitel 3. Luther gab diesem Abschnitt den Titel Die Vergänglichkeit des Menschen. Ja, es geht auch darum. Aber der erste Vers knüpft auch an den vorangehenden Abschnitt an. Wir kommen dann noch darauf zurück. Ihr erinnert euch, es ging das letztes Mal um Gottes Ordnung. Und diese ganze Welt ist nach Gottes Willen geordnet. Und daher habe ich mich noch umentschieden und einen anderen Titel gewählt, nämlich Niemand entgeht Gottes Gericht. Ha, genau. Das ist aber nicht nur einfach eine Drohung, sondern eben auch ein Versprechen für all jene, die anderes in dieser Welt erfahren. Aber wir wollen uns zuerst mal diesen Abschnitt anschauen und anhören.
Weiter sah ich unter der Sonne, an der Stätte des Rechts, war Gottlosigkeit. Und an der Stätte der Gerechtigkeit nach Frevel. Da sprach ich in meinem Herzen, Gott wird richten den Gerechten und den Gottlosen, denn alles Vorhaben und alles Tun hat seine Zeit. Ich sprach in meinem Herzen, es geschieht wegen der Menschenkinder, damit Gott sie prüfe und sie sehen, dass sie selber sind wie das Vieh. Denn es geht den Menschen wie dem Vieh. Wie dies stirbt, so stirbt auch er. Und sie haben alle einen Hohn, und der Mensch hat nichts voraus vor dem Vieh, denn es ist alles eitel. Es fährt alles an einen Ort. Es ist alles aus Staub geworden und wird wieder zu Staub. Wer weiß, ob der Odem der Menschen aufwärts fahre und der Odem des Viehes hinab unter die Erde fahre. So sah ich denn, dass nichts Besseres ist, als dass ein Mensch fröhlich sei in seiner Arbeit. Denn das ist sein Teil. Denn wer will ihn dahin bringen, dass er sehe, was nach ihm geschehen sei?
Ziemlich provokant, fröhlich sein in der Arbeit, gell? Zuerst können wir hier etwas im gesamten Abschnitt entdecken, was wir eigentlich immer wieder sehen im ganzen Buch Kohelet. Es ist eine Art, kann man sagen, wissenschaftliches Vorgehen oder wissenschaftliches Denken oder vielleicht auch philosophisches Denken. Der Kohelet, also der Prediger, ordnet seine Gedanken nach einem gewissen Muster. Er macht zuerst eine Beobachtung. Vers 16, ich sah. Also er hat etwas festgestellt. Dann macht er einen Kommentar dazu, der kann länger oder kürzer sein, hier Verse 17 bis 28, wenn er sagt, ich sprach zu mir oder ich sprach in meinem Herzen. Und dann gibt es manchmal auch mittendrin so eine Begründung, immer angeführt mit dem Wort denn. Das ist eine Begründung für seine Gedanken vorher. Und dann gibt es immer auch eine Schlussfolgerung oder Bewertung hier im Vers 22, wo er oftmals wieder sagt, ich sah weiterhin oder ich sah doch oder irgendwie so. Und wir wollen uns heute auch an diese Struktur halten und beginnen mit dem ersten Vers der Beobachtung. Ein Wort zu diesem Text hier an der Wand. Ich nehme meistens diese Texte dann aus Luther 84 oder Schlachter 2000 Übersetzung. Weil mich dünkt, das sind guter Mittelwert zwischen Textgenauigkeit oder ja, zum Original und auch Lesbarkeit. Ganz selten nehme ich ja auch mal dann aus Neues Leben die Übersetzung, weil es noch lesbarer ist, aber dann nicht für eine Schriftbetrachtung. Wenn ihr jetzt andere Bibeln in der Hand habt, eure Bibeln, eure Übersetzungen, dann kann der Wortlaut ein bisschen anders sein. Nichtsdestotrotz, über den Sinn dieser Worte, der ändert sich dann nicht, sofern ich da dann auch richtig liege in meiner Predigt. Genau. Der Prediger erkennt eine Unordnung hier im Vers 16. Ein Frevel. Er nennt dies eine Gottlosigkeit. Da, wo Recht herrschen sollte, findet er Ungerechtigkeit, Unrecht. Und jetzt können wir ganz gut die Frage stellen, ja, Moment mal, er hat ja vorhin in den anderen Versen in diesem Kapitel darüber geredet, wie Gottes Ordnung in dieser Welt aussieht. Findet er jetzt doch noch eine Unordnung? Ist jetzt Gott nicht überall oder hat er nicht überall seine Hand im Spiel? Denn da, wo man Recht sprechen sollte, früher in den Toren, gell, dazumal oder halt im Rechtssaal da, vor dem Richterstuhl, ist da Gott dann nicht? Was mich aber wichtig dünkt, was mir wichtig erscheint, ist, schon in diesem ersten Vers sehen wir, dass der Kohelet nicht einfach nur, will ich sagen, für ihn existiert nicht nur einfach diese Welt unter der Sonne, also diese Welt hier, diese Schöpfung, sondern er hat auch immer noch die andere Perspektive, sonst käme er gar nicht auf diese Gedanken. Dann würde er auch nicht sagen, Gottlosigkeit. Und es erinnert noch an ein Gebot aus Mose, aus dem 2. Mose 23,2. Da steht geschrieben, du sollst nicht der Menge folgen zum Bösen und sollst vor Gericht deine Aussagen nicht nach der Menge richten, um das Recht zu beugen. Das wird dann im 5. Mose, da in der Wiederholung des Gesetzes wiederholt. Du sollst das Recht nicht beugen, 16,19 da. Und auch wenn Salomo selbst ein weiser Richter war und Verfasser dieser Gedanken, so muss es anscheinend schon zu seiner Zeit, ich meine, er hat ja nicht das überall im ganzen Reich Recht gesprochen, sondern er hat ja dann Richter eingesetzt in verschiedenen Ortschaften. Aber er hat gesehen, dass anscheinend nicht überall in seinem Reich wurde immer Recht gesprochen, sondern eben auch mal Unrecht. Und später wird uns das dann von den Chroniken und den Königen bezeugt, und zwar in klarer Sprache von Asaf zum Beispiel im Psalm 82. Wie lange wollt ihr ungerecht richten und die Person des Gottlosen ansehen? Steht da. Oder auch beim Propheten Micha. Also unter anderem, das sind jetzt nur zwei Beispiele. Zum Bösen brauchen sie beide Hände, um es ja recht gut zu machen. Der Fürst fordert, und dem Richter ist es um den Lohn zu tun. Und der Große sagt, wie er es haben will, und danach drehen sie es. Das kommt uns wahrscheinlich auch schaurig bekannt vor. He? Es ist ja schon schwierig genug, das Leben an sich zu meistern. Wir haben das letztes Mal gesehen. Und nicht zu verzweifeln. Auch wenn wir da Gottes Ordnung als Trost sehen und erkennen können, doch Recht dem Schuldigen und Unrecht dem Unschuldigen, das ist starker Tobak. Nochmals diese Frage hier, ist hier Gottes Ordnung durchbrochen? Dann kommt der Kommentar, 17 bis 21. In Vers 17 erkennen wir nochmals diese Voraussetzung, die der Kohelet hat. Gott ist doch irgendwo in seinem Denken da. Also ist nicht einfach nur weg, auch wenn er über die Welt unter der Sonne redet. Gott wird richten, sagt er da. Und er setzt das wie selbstverständlich voraus. Gott ist immer im Hintergrund seiner Überlegungen anwesend. Und er wird richten ohne Ansehen der Person. Den Gottlosen wie den Gerechten, steht hier. Jeremia 17,10. Ich, der Herr, erforsche das Herz und prüfe die Nieren, um jedem Einzelnen zu vergelten, entsprechend seinen Wegen, entsprechend der Frucht seiner Taten. Und auch das ist nur eine von vielen Stellen. Wenn ihr dann das Skript nehmt, hinterher habe ich ganz viele thematische Parallelstellen aufgesammelt zu jedem von diesen Versen. Zwar beobachtet der Prediger das Leben in dieser Welt, eben unter der Sonne. Ich kann es nicht genug wieder betonen. Er betrachtet das Treiben hier, die Werte der Welt und wie sie funktioniert und kommentiert das. Doch sein Blick geht ebenso in den Himmel, also über die Sonne hinweg. Und da ist sie dann wieder, diese Ordnung Gottes. Da ist noch dieses Gericht, das dann kommt, das dann abschließend alles rechten wird. Und wir sehen hier den Bezug auf die anderen Verse vorhin. Er hat dort eine Zeit bestimmt. Da steht, denn alles Vorhaben und alles Tun hat seine Zeit. Gott wird richten. Er hat dort diese Zeit bestimmt, auch im Gericht, für jedes Einzelne, was getan wurde und gesagt wurde oder eben nicht getan und nicht gesagt wurde. Alles hat seinen Platz. Er fährt dann weiter. Da können wir dann fragen, warum ist das denn so? Warum lässt Gott diesen Frevel zu? Und hier die Antwort, der Prediger sieht hier eine Absicht Gottes. Der Mensch soll erkennen, dass er der restlichen Schöpfung unter der Sonne nichts voraus hat. Er ist eigentlich, wenn wir nur diesen Teil betrachten, unter der Sonne, genau das Gleiche. Wir lesen das in Genesis, er ist aus Staub gemacht. Und das Leben hat er von Gott bekommen. Es gibt keinen Unterschied. Aber Gott will, dass der Mensch etwas erkennt. Da erinnern wir uns vielleicht wieder an Psalm 90, 12. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug oder auf dass wir weise werden. Wenn wir erkennen, dass wir nichts voraus haben dieser Schöpfung hier, dann passiert was? Erkennen wir Gott besser. Wenn wir erkennen, dass wir auf uns gestellt nichts sind, dann können wir weise werden im biblischen Sinne, nämlich wir fangen an, Gott zu vertrauen und mit ihm zu rechnen und uns auf ihn zu beziehen. Wenn wir das Gleiche sind, wie die ganze Welt hier ist, dann können wir keine Hilfe hier erwarten. Es ist alles Staub. Es ist alles nichts. Aber wenn Gott ins Spiel kommt und wir vertrauen auf Gott, dann bekommt das eine andere Dimension. Weise werden bedeutet, auf Gott zu vertrauen. Und der Prediger sagt hier, dass Gott so handelt, damit die Menschen ihn erkennen können und ganz ihm vertrauen, lernen, ihm ganz zu vertrauen. Das sind harte Worte. Und manchmal müssen wir da ein bisschen schlucken, gell? Wir haben hier manchmal auch die Vorstellung, ja, hier als Christen, als Kinder Gottes, da sind wir ein bisschen was anderes. Sind wir ja auch, aber nur in dieser Dimension, wenn es um das Reich Gottes geht. Was die Dimension hier auf der Welt ist, ist etwas anderes. Wir sind Teil der Schöpfung. Verse 19 und 20 hier noch für den Kommentar. Und der Prediger gibt hier nun eine Begründung mit dem Wort denn eingeleitet. Es zeigt sich eben hier auch, dass der Horizont des Predigers für das Gericht nicht, wie will ich sagen, eschatologischer Natur ist. Das heißt, er spricht hier nicht das Gericht an, das wir aus der Offenbarung kennen, das letzte Gericht, sondern für ihn ist das Gericht, kommt das Gericht nach dem Tod des Menschen. Er hat diese Sicht, dann, wenn es vorbei ist, wenn der Mensch stirbt, dann das Gericht. Und nicht noch viel weiter. Das muss uns auch immer ein bisschen bewusst sein. Der Prediger existiert im Alten Testament und nicht im Neuen. Zwei Dinge haben Mensch und Vieh gemeinsam. Beide müssen sterben. Und beide sind auch was? Vom Lebensatem, vom Odem Gottes bewohnt. Alles ist aus Staub gemacht und wurde zum Leben, weil Gott seinen Atem gespendet hat. Und alles wird wieder zu Staub, weil es von Staub gemacht ist. Und der muss in der Welt bleiben, also unter der Sonne. Und darum ist alles umsonst. Alles ist eitel, alles ist nichts. Alles vergeht und verpufft und hinterlässt noch Staub. So allein betrachtet, muss man sich fragen, ja, aber welche Hoffnung hat man denn da? Das ist doch zum Verzweifeln, oder? Man hat ja keine Zukunft, keine Sicht nach mehr. Und das Problem ist, das passiert eben genau dann, wenn es nichts über der Sonne gibt. Versteht ihr? Wenn wir nur diese Sicht unter der Sonne haben und unser Leben und unser Vertrauen und all unser Denken und Streben auf die Dinge dieser Welt konzentrieren, ist alles umsonst. Und dann ist es Ohnmacht pur, weil alles stirbt. Es gibt keine Ausnahme. Manchmal leben wir, wie wenn es eine Ausnahme gibt, oder Menschen in der Welt leben, wie wenn es Ausnahmen geben würde für sie, aber alle müssen sterben. Und es ist zum Verzweifeln, so ganz ohne Gott. Alles fährt wieder an einen Ort. Und was ist eigentlich mit dem Boden? Mit dem, was Gott gegeben hat, in diese Geschöpfe, die aus Staub gemacht sind? Für den Kohelet Gott geht der zurück zu Gott. Von ihm kommt das Leben und zu ihm geht es auch zurück. In Kapitel 12 gibt es da dann einen so Bezug. Und der Staub wieder zur Erde zurückkehrt, wie er gewesen ist, und der Geist zurückkehrt zu Gott, der ihn gegeben hat, sagt da der Prediger 12,7. Und im Psalm 104 lesen wir, verbirgst du dein Angesicht, so erschrecken sie, nimmst du ihren Odem weg, so vergehen sie und werden wieder zu Staub. Sendest du deinen Odem aus, so werden sie erschaffen und du erneuerst die Gestalt der Erde. Alles Leben kommt von Gott. Alles andere würde gar keinen Sinn machen, auch für den Kohelet nicht. Wenn der Geist ebenso zu Staub verfallen würde und in dieser Welt verbleiben würde, gäbe es keinen Blick danach. Es gäbe kein Gericht. Es gäbe nichts. Und da sehen wir, dass der Kohelet halt nicht einfach nur, sagen wir mal, pessimistisch hinschaut, wie der Mensch ist und sein Wesen und dann alles eigentlich irgendwie so niedermacht und niedermäht. Der Kohelet hat eine bestimmte Absicht. Und das lesen wir dann gleich. Aber unter der Sonne ist alles Hebel, wie er sagt, nichtig und eitel. Kommen wir zur Schlussfolgerung. So sage ich denn, dass es nichts Besseres gibt, als dass der Mensch sich freue an seinen Werken. Denn das ist sein Teil. Denn wer will ihn dahin bringen, dass er Einsicht in das gewinnt, was nach ihm sein wird? Also wenn ein Mensch keine Einsicht gewinnen kann in das, was nach ihm sein wird, dann gibt es ja etwas, das nach ihm sein wird. Aber er hat einfach keine Einsicht drin. Seht ihr die Logik? Also da ist etwas, sagt der Kohelet. Dieser ganze Vers ist durchdrungen von einem Zeugnis. Der Kohelet, der Prediger, hier Salomo, wie wir annehmen, ist keineswegs nur in dieser Welt behaftet. Er hat ja dann, wir haben das in der allerersten Predigt angeschaut, er hat da große Bauwerke erschaffen und Gärten angepflanzt und hat gesagt, und das hat ihm alles keine Freude gemacht, weil er weiß, alles wird einmal zugrunde gehen. Könnt ihr euch erinnern? Es ist aber ein Zeugnis für etwas anderes. Er ist nicht nur in dieser Welt behaftet. Er kennt Gott und weiß um die Realität über der Sonne. Und dann fällt uns da nochmal etwas auf. Denn das ist sein Teil. Das ist ein seltsamer Halbsatz, gell? Ja, wer oder was bestimmt eigentlich, was des Menschen Teil ist? Wer bestimmt das? Also diese Welt würde sagen, ja, jeder Mensch selbst teilt sich das zu, was er denkt, was da ein Teil ist. Oder? Und das ist Rebellion. Das geht zurück bis in die Ursünde. Es ist doch nur Gott, der bestimmt, was sein Teil ist. Was des Menschen Teil ist an seinem Leben. Was wichtig ist, was ewig währt, was Bestand hat. Und wohin es gehen sollte, weil der Mensch kann das gar nicht beurteilen. Gott hat bestimmt, dass der Mensch Freude an seiner Arbeit, an seinem Schaffen haben soll. Denken wir auch an die letzte Predigt. Alles hat seine Zeit. Und an dem sollen wir auch Freude haben. Das ist manchmal schon schwierig, natürlich. Aber ich sage halt auch immer wieder, wenn da jemand über seine Arbeit dann ein bisschen schimpft oder so, und ach, ich wäre doch schon gerne pensioniert und so, sage ich auch immer, ja, wir dürfen nicht falsch verstehen, was Gott dazu mal nach dem Paradies getan hat. Natürlich, die Sünde des Menschen hatte die Folge, dass sie aus dem Garten Eden ausgeschlossen wurden. Aber er gab ihnen etwas, nämlich die Arbeit. Im Schweiße deines Angesichts, heißt es da. Und das ist nicht einfach nur Strafe. Das verstehen wir falsch, oft. Denn es ist auch ein Segen. Denn in den Sprüchen heißt es nämlich auch, Müßiggang ist aller Laster Anfang. Oder? Wenn der Mensch nichts zu tun hat, dann wird es schwierig für ihn, den Kurs zu halten. Aber mit der Arbeit hat er etwas zu tun und ist zielgerichtet in dieser Welt. Arbeit ist ein Segen, sage ich immer. Und wenn wir das so betrachten, dann können wir auch Freude an der Arbeit haben. Auch die Arbeit, die ich tue, die ist nicht einfach nur, die ist nicht meine Wahnsinnserfüllung. Überhaupt nicht, sage ich immer. Es ist ein, ich sage halt immer, ein Brötli-Job. Die Arbeit, die mir das Brot auf den Tisch gibt und die mir ein Zuhause ermöglicht und Ferien ermöglicht, aber es ist nicht mehr für mich. Und trotzdem kann ich Freude daran haben. Warum? Also nicht immer, ganz klar, ich bin auch noch ein Mensch, aber ich muss mir immer danach sagen, du kannst auch Freude haben, denn es ist die Arbeit, die Gott dir gegeben hat. Du kannst sie machen, du kannst sie tun und ausführen. Es geht nicht über deine Fähigkeiten. Es laugt dich nicht zu sehr aus, sodass du keine Energie für andere Sachen hast. Es ist das, was Gott dir gegeben hat, um dein Leben zu bewältigen hier. Ich habe Freude daran. Und ich bin dankbar, dass Gott mir diese Arbeit gegeben hat. Gott hat bestimmt, dass der Mensch Freude an seiner Arbeit haben soll. Und immer wenn der Mensch der Bestimmung Gottes folgt, gewinnt er Ruhe und Frieden. Wir sehnen uns immer nach diesem Frieden, nach dieser Ruhe. Und das ist einfach, das kommt nicht einfach nur, wenn man pensioniert wird. Oh? So, heute letzter Arbeitstag, nachher habe ich Ruhe und Frieden. Das stimmt nicht, oder? Eben. Diese Ruhe und der Frieden, den Gott geben gibt, das ist nicht einfach nicht arbeiten müssen. Und da kommt woanders her. Wenn der Mensch der Bestimmung Gottes folgt, gewinnt er Ruhe und Frieden. Man kann auch sagen, seinen Shalom. Und in dem Zusammenhang mit der abschließenden Bemerkung könnte man auch sagen, dass die Gegenwart zählt. Denn die Zukunft ist dem Menschen verschlossen. Wir wissen ja manchmal nicht mal, was der morgige Tag gibt. Und was dann kommt. Wir machen zwar unsere Pläne und teilen unsere Woche ein bisschen auf, oder auch nicht, mehr oder weniger. Aber wir wissen nicht, ob das wirklich alles dann so stattfinden kann. Wir leben quasi in der Gegenwart und hoffen, dass die Zukunft sich so herausstellt, wie wir das uns vorstellen oder wie wir das planen. Aber das ist nicht gegeben. Die Zukunft ist dem Menschen verschlossen. Und somit bleibt dem Menschen eigentlich die Gegenwart als einziges, dass er erleben kann, erfahren kann, wo er sein kann. Der Prediger sieht es auch als höchst unwahrscheinlich an, dass der Mensch von sich aus für sein Tun berücksichtigen kann, was nach ihm sein wird, beziehungsweise was sind alle Konsequenzen aus seinem Handeln oder seinem Nichthandeln, seinem Sagen oder Nichtsagen. können wir alle Konsequenzen abschätzen aus unserem Leben, was wir tun und was wir nicht tun. Oder uns entscheiden eben, nicht zu tun oder zu tun. Aber natürlich auch in dem Sinne, was ist nach unserem Tod? Wenn wir gehen, es gibt dieses spanische Sprichwort, habe ich auch schon gesagt, gell? Das letzte Hemd hat keine Taschen. Wir können nichts mitnehmen. Es bleibt alles hier, was wir uns erarbeitet haben. Unser schönes neues Sofa, unser tolles Auto, unser Zuhause, unser Wohnwagen oder was auch immer. Es bleibt alles hier. Und irgendjemand wird dann darüber verfügen. Wir können vielleicht ein bisschen voraussetzen, wer dann das darüber verfügen kann, aber uns selber bringt das gar nichts mehr. Wir sind weg. Wir können nicht wissen, was nach uns sein wird. Oder was dann kommt, was im Gericht sein wird. Auch darüber haben wir keine Macht. Denn wer ist Richter? Gott. Und ich denke, er ist ein unbestechlicher Richter. Und damit legt eigentlich der Prediger hier eine große Wichtigkeit in die Gegenwart und was der Mensch vor Gott tut. Also neben all diesen Überlegungen, was nachher sein wird und warum wir unseren Blick auf das andere richten sollen, ist es dennoch wichtig, was wir jetzt tun in der Gegenwart oder nicht tun. Dass alles eben nichtig ist, scheint nur so, in dem Sinne. Es ist nichtig, was diese Welt betrifft, aber es ist eben auch gar nicht nichtig, wenn es Gott betrifft. Denn wenn wir einmal den Blick ins Jenseitige heben können, sehen wir, dass das Tun in der Welt eben wichtig war. Für was gibt es ein Gericht? Gericht gibt es nur über unsere Taten oder über unsere Werke. Egal welches Gericht. Es gibt ja da verschiedene, aber das ist ein anderes Thema. Aber es ist wichtig, was wir getan haben und was wir in der Gegenwart machen und tun. Es hat Auswirkungen auf dieses Gericht. Und wenn wir das so anschauen, wird uns eigentlich ein bisschen klar, auf was er hinaus will hier, der König Salomo, der Prediger. Da gibt es einen Begriff namens Gottesfurcht. Und zwar nicht einfach nur, das ist nicht einfach nur Angst vor dem Richter. Nein, es geht nicht nur darum. Er ruft auf zu einem Leben in Gottesfurcht. Er tut es halt nur in dieser Art, die ihm eigen ist. Nur er versucht uns so aufzurücken auf diese Art. In dem Rest der Bibel begegnet uns diese Gottesfurcht auch immer wieder. Aber halt, sagen wir, in einer anderen Art vermittelt. Und so wie es der Kohelet macht, ist uns vielleicht ein bisschen fremd und auch gewöhnungsbedürftig. Und hier sehen wir in diesem ganzen dritten Kapitel, finden wir zwei Ausgestaltungen der Gottesfurcht. Man kann auch sagen, zwei Säulen der Gottesfurcht. Erstens mal ist es das Vertrauen in Gott. Vertrauen in seine ordnende Hand. Er hat alles im Griff. Es geht nichts an ihm vorbei. Und alles, was hier ist, kommt von ihm. Vertrauen haben in der in Ewigkeit ist und alles zum guten Ende bringen wird. Und zweitens, und das ist die andere Säule, um das Wissen, um das Gericht, dass da noch einer sitzt, der zuletzt noch darüber richtet, was alles geschehen ist in dieser Welt. Wir alle sind, wir stehen in Verantwortung für das, was wir tun. Und er wird der Richter sein. Nicht irgendein Mensch, das wird Gott selber sein. Und das sind so diese zwei Säulen. Das Vertrauen in die Hand Gottes und das Wissen um das Gericht Gottes. Und wie gesagt, das begegnet uns in der Bibel immer wieder. Und das beginnt schon in Genesis, geht über die Propheten hin bis zu Christus. Christus hat nichts anderes gesagt. Nur in Gott vertrauen und sich des Gerichts bewusst sein. In dieser Gottesfurcht können wir auch Ruhe und Zuversicht lernen. Und noch etwas. Ich habe das, glaube ich, ich weiß nicht, ob ich es in der ersten Predigt gesagt habe, in der ersten dieser Reihe, oder ob ich es in der Einleitung geschrieben habe. Aufgrund dessen, dass der Prediger, sagen wir mal, alles, was in dieser Welt ist, unter der Sonne, in dieses Licht rückt, das alles nichtig ist, macht er was größer? Das Evangelium. Dass es eben Hoffnung gibt und dass es weitergeht und dass da ein Weg für uns parat ist, den auch Gott geschaffen hat, den wir gehen können. Und dass es dann nicht einfach nur fertig ist, wenn wir zu Staub verfallen. Durch seine Sicht auf diese Welt macht er das andere groß, einfach nur indirekt. Das ist ein anderer Stil. Aber das müssen wir auch merken, wenn wir diese Texte sehen. Darum macht er hier die Gottesfurcht so groß. Und ich möchte eigentlich schließen mit einem ein bisschen anderen Vers zu diesem Abschnitt hin, Jeremia 29, 11. Und den kennt ihr ganz sicher auch. Denn auch wenn wir daran gehen und denken, dass Gott der Richter sein wird, da sagt Gott, denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Unheils. Und um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Gott will, dass wir eine Zukunft und eine Hoffnung haben dürfen in diesem Leben. Und der Kohelet verweist auf seine etwas spezielle Art darauf hin. Amen.